Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir kommen heute zu einer der spannendsten und großartigsten Geschichten der Weltliteratur. Die Bibel nennt das die Toledot von Jakob und das beginnt in Kapitel 37, Vers 1 und 2 im ersten Buch Mose. Aber inhaltlich geht es hauptsächlich um Josef. Sozusagen, er ist der Held dieser Geschichte oder im gewissen Sinn, Gott ist der verborgene Held und die zwei markanten Persönlichkeiten, die ein bisschen hervorstoßen in dieser Geschichte, sind Josef und Judah. Und Judah allerdings als sozusagen nicht Hauptcharakter, sondern so nebenbei. Aber dennoch, die weitere Geschichte zeigt ja, dass Gott Juda erwählt hat und nicht Josef. Wenn man mich gefragt hätte, lies mal 1. Mose 37 bis 50, wen soll Gott jetzt von den Söhnen Jakobs erwählen, damit der Erlöser der Welt und der Herr der Welt von ihm kommt, dann hätte ich gesagt, ohne mit der Wimper zu zucken, Josef. Und das Spannende ist, was alles geschieht und wie Gott das macht. Und man merkt auch hier, wie schon vorher im ersten Buch Mose, Gott ist allmächtig. Er hat alles in der Hand. Alle Fäden sind in seiner Hand. Es gibt nichts, es geschieht nichts in diesem Ganzen, was in irgendeiner Weise sozusagen an seinem Plan vorbeigeht. Es geschehen die schlimmsten Sachen. Und dennoch schaffte es am Ende, Heil zu schaffen. Gott rettet Israel durch Josef. Das ist das, was hier durchschaut. Und es ist ein Stück weit überraschend für die Brüder, das zu erleben. Und das hätte wahrscheinlich keiner von ihnen gedacht. Erstmal ein Überblick über das Leben von Josef. Josef wurde geboren, als sein Vater Jakob 91 Jahre alt war. Als er 17 Jahre alt war, hatte er diese Träume, wir hatten vorhin in der Schriftlesung das gehört, diese beiden Träume. Und das führte dann dazu, dass seine Brüder ihn noch mehr hassten und die Dramatik spitzt sich zu, sie wollen ihn umbringen. Und unter den Brüdern gab es zwei Abweichler, also unter dem Gedanken, wir bringen den um. Der eine war Ruben und der andere war Judah. Und Ruben sagt, lass uns jetzt nicht das Blut vergießen, sondern schmeißt ihn hier in die Grube. Und dadurch landet Josef dann auch in der Grube in Kapitel 37. Und da wird interessanterweise dann auch gesagt, warum Ruben das dann sagt. Ruben hört den Mordplan der anderen Brüder. Ruben ist der Erstgeborene und oft haben die Erstgeborenen in solchen Kulturen auch ein Empfinden der Verantwortung fürs Ganze und auch ein Empfinden der Verantwortung vom Vater. Das schlägt sich hier auch durch. Er hört ihren Plan. Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Also der Plan von Ruben war, wenn er sagt, vergießt nicht Blut, denn er sagt nicht, bringt ihn nicht um, sondern bringt ihn nicht selber um. So haben sie das gehört. Also schmeißt ihn in die Grube und in Klammern lasst ihn verhungern. Hier hört ihn keiner, das ist eine Einödende, da kommt kein Mensch vorbei. Und dann plante er, wenn sie weg waren, dass er heimlich zur Grube geht, seinen Bruder rettet und dann wieder zum Vater zurückbringt, zum großen Ärger aller anderen. Und so, das war sein Plan. Ne? Deswegen redet er so. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Das müsst ihr euch vorstellen. Stell dir mal vor, du bist Josef, ja? Und der Vater schickt dich und die Aufgabe ist, frag mal, wie es deinen Brüdern geht. Und auf Hebräisch ist das, frag nach dem Shalom deiner Brüder. Und das war sozusagen das Gegenteil, was sie jetzt mit ihm machen. Und er kommt dann völlig ahnungslos und die haben ihren Mordplan schon fertig. Und später werden sie sagen, als Josef, als mächtigster Mann in Ägypten, nach dem Pharao sie am ausgestreckten Arm zappeln lässt und sie in große Angst kommen, da erinnern sie sich an Josef. Und sie erinnern sich an sein Gesicht. Er war völlig geschockt, der Terror, die Todesangst im Gesicht. Und er hat sie angefleht. Das steht alles hier nicht, das kommt später rückblickend. Und er hat sie angefleht, das nicht zu machen. Und sie haben ihr Herz verhärtet. Und sie wollten ihn umbringen. Sie wollten ihn endlich abservieren. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Die haben in aller Seele Ruhe gegessen. Der Typ kriegt Todesängste und die haben erstmal so richtig gute Mahlzeit gehabt. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Und das ist jetzt einer dieser Situationen, wo Gott eingreift. Die Ismaeliter sind Verwandte übrigens. Ismael ist der Bruder von Isaak, der erste Sohn, der Abraham geboren wurde, von Hagar. Und inzwischen gibt es einen Haufen Ismaeliten und das war eine ägyptische Magd. Und von daher, da der Vater in Kanaan lebte und die Magd aus Ägypten war, war es natürlich, dass die Ismaeliter quasi Wanderer zwischen den Welten waren. Die waren einerseits in Ägypten zu Hause und andererseits in Kanaan zu Hause und die haben also Handel betrieben. Und die kommen da vorbei und an der Art der Kleidung und der Kamel und allem drum und dran konnte man das erkennen. Das sind Ismaeliter, die waren inzwischen also bekannt, ein paar Generationen später. Und die essen da so und sehen die und da hat einer von ihnen eine Idee. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Der Juda hat die tolle Idee, wir bringen ihn nicht selber um, wir verkaufen ihn als Sklaven, in Klammern, das überlebt er nie. Und später reden sie auch so, sie setzen immer voraus, der ist tot. Auch als sie vor Josefs Augen auf ihrer Landessprache Kananäisch reden und er redet immer mit einem Dolmetscher, also auf Ägyptisch mit ihm, und die haben keine Ahnung, dass das ihr Bruder ist, da reden sie und es ist klar aus dem Reden, die denken, der ist schon längst tot. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaeliten. Die brachten ihn nach Ägypten. Das ist eine der vielen Parallelen zwischen dem Leben Jesu und dem Leben von Josef, dass beide verkauft wurden. Der Preis bei Jesus war 30, das war 10 Stücke mehr. 10 Silberstücke mehr. Und dann ist Josef weg. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid. Also Ruben hat das alles nicht mitgekriegt, der war gerade irgendwo beschäftigt. Und als dann der Zeitpunkt kam, wo er dachte, jetzt gehe ich hin zu meinem Bruder, um ihn zu retten und klammheimlich zum Vater zurückzuführen, geht er dahin und die Grube ist leer. Und er erfährt erst später, was passiert ist. Und sie nehmen dann das Kleidungsstück von Josef und tun tierisches Blut drauf und sagen dem Vater, diesen haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein bödes Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein heerendes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter, also wir wissen nur von einer Tochter, Dinah, aber der hatte noch mehr Töchter. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn, und sein Vater beweihte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Wenn man sich das anguckt, jetzt dieses Leben, merkt man, er ist geboren im Alter von Jakob, da kam nachher noch Benjamin und sie waren dann schließlich komplett. Und weil er der Sohn seines Alters war, steht auch hier in Kapitel 37, hat ihn sein Vater besonders geliebt und mit diesem Kleid, diesem besonderen Gewand bevorzugt. Man weiß übrigens aus Malereien in Ägypten, dass es diese bunten Kleider gab. Kommt hier und da mal vor in Ägypten, dann hat man eine Vorstellung, wie das aussah, dieses bunte Kleid. Es war teuer, es war sehr teuer und dadurch tauchte der Josef immer auf, sozusagen der bestangezogene Gentleman unter der Familie von Jakob. Er ist dann bei Potiphar und landet nachher im Gefängnis. Und zwischen dem 17 Jahren, wo das anfing, sein Verkaufwerden und sein Sklaventum, mit 28 deutet er den Traum von Leuten im Gefängnis, aber der eine, dem er sagt, du wirst begnadigt werden, dem anderen sagt er, du wirst hingerichtet werden. Und der eine, dem er das gesagt hat, punktgenau, was alles passiert bei den Träumen von diesen beiden. Beide Träume erfüllen sich genauso, wie Josef das sagt. Und der hat ihm gesagt, wenn du dann frei bist, sag dem Pharao, dass ich hier zu Unrecht bin, das und das und das ist mein Hintergrund. Und der Typ erlebt, wie die Träume eintreffen und vergisst es. Und das ist wieder ein Teil von dem Überwalten Gottes. Hier mischt sich die Bosheit von Menschen und die Fahrlässigkeit von Menschen in diesen Kapiteln auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Gott in seiner Souveränität alles überwaltet, sogar das Böse, das geschieht, überwaltet er, um am Ende heil zu wirken. Und das ist eine der größten Lektionen der Bibel und die gilt auch heute noch für uns. Es gibt nichts, was dir an Bösen widerfährt, was Menschen tun, das den guten Plan Gottes über deinem Leben zerstören kann. Es wird dir nicht schmecken und es wird mir nicht schmecken. Aber selbst die übelsten Dinge, die geschehen, sind unter Gottes Souveränität eingegrenzt in ihrer Fähigkeit, dir Schaden zu fügen. Römer 8 formuliert das im Neuen Testament so, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten dienen. Das ist Teil der Lehre der Heiligen Schrift zur Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes bedeutet, Gott ist allmächtig und es gibt nichts, das an ihm sozusagen vorbeigehend geschehen kann, ohne dass er einen anderen Zweck hat damit. Einen Zweck, der letztlich seiner Güte und seiner Liebe entspricht. Frage an euch, wenn dieser Mann, der dann begnadigt worden ist vom Pharao und der wieder in sein ankam, wenn er ihn, den Josef nicht vergessen hätte, was wäre passiert? Er erzählt, wie verabredet dem Pharao, übrigens, das, was hier geschieht, ist haargenau vorhergesagt worden von dem und dem dort im Gefängnis. Und er hat mir gesagt, er ist zu Unrecht im Gefängnis, er hat das Vergehen nicht begangen, dessen er angeschuldigt ist. Was wäre passiert? Was wäre passiert? Der erinnert sich daran und sagt es ihm. Ja, wäre befreit worden. Josef wird befreit. Was wäre dann passiert? Nach Hause. Er liebte seinen Vater. Sein Vater liebte ihn ungeheuer, riesig. Sie hatten eine ganz enge Vater- und Sohn-Beziehung. Und er wäre nach Hause gegangen und die ganze Heilsgeschichte wäre sozusagen daneben gegangen. Das heißt, sogar das Vergessliche, dieses Fiese, dass der im Knast Todesängste aussteht und nicht weiß, was bedeutet der Traum, und dann kriegt er diese Nachricht und staunt über die wortwörtliche Erfüllung seines Geschicks und auch über die Hinrichtung des anderen. Beides hat dieser Mann glasklar gesehen. Woher wusste das? Wie kann man sowas vergessen? Aber das Vergessen ist Teil vom Heil. Das heißt, selbst wenn wir Sachen erleben, wo wir uns ärgern über Leute und denken, warum macht er das? Sogar das hat Gott völlig im Griff. Er steigt dann dadurch, dass er es vergessen hat, und dann hat Pharao den Traum. Also man sieht, Josef hat zwei Träume. Josef deutet jeden Traum von den zwei Gefangenen. Es sind wieder zwei Träume. Jahre später hat der Pharao zwei Träume, die inhaltlich identisch sind, und er lässt seine ganze Horde von Okkultisten, Wahrsagern, Zauberern etc., also all die Spezialisten, die sich auskennen mit der Frage, wie können wir die Gottheiten befragen, was der Wille Gottes für Ägypten ist, da hatte der eine ganze Schwadron, und alle waren platt, keiner hat begriffen, was das bedeuten könnte. Und dann erinnert sich dieser Typ und sagt, jetzt fällt mir das und das ein. Und da ist er in einem Gefängnis. Der hat uns die beiden Träume gedeutet, das traf alles genauso ein. Der Pharao war so unter Druck von diesen Träumen. Der Pharao, das waren für den so eine Art Albträume, der war total geschockt von den 7 mageren Kühen, die 7 fetten Kühe auffressen. Sowas gibt's im normalen Leben nicht. Und er wusste, das hat was zu bedeuten. Da ist eine Botschaft der Götter drin. Wir müssen rauskriegen, was es bedeutet. Der schickt sofort nach Josef. Josef wird dann gestylt, damit er auch würdig ist, vor dem Pharao zu kommen. Nachdem er im Beauty-Parlor war, kommt er vom Pharao und kann sofort sagen, was los ist. Und der Pharao sagt, wo finden wir einen Mann, in dem der Geist der Götter ist, wie in diesem Mann sozusagen? Das ist der Mann. Und dann fragt er, nachdem er die Träume erklärt hat, hat er ihm auch gesagt, was man machen soll. Und der setzt ihn ein und macht ihn zum Vizeregenten über Ägypten. Josef wird später seinen Brüdern sagen, Gott hat mich zum Vater für den Pharao gemacht. Das ist etwas anders formuliert. Das ist nicht so formuliert, ich bin Vize, da rede ich Nummer 2, sondern faktisch war er Nummer 1. Der Vater von jemandem, wie in dem Gebot, Ehre Vater und Mutter, bedeutet, dass der Autorität hat über mir. Und das meint Josef natürlich nur faktisch, denn die Krone hatte der Pharao auf, aber das, was passiert in Ägypten, entschied Josef. Nach dem Motto, ist mir egal, wer unter mir Pharao ist. Ja. Und das konnte er so formulieren, weil er sagte, Gott ist noch drüber. Auch hier zeigt sich die Allmacht Gottes. Ägypten war Superpower. Ägypten war damals eine der Zentren der Menschheit. Es gab da nur ein paar. Das war Ägypten wegen des Nils, es war Mesopotamien, es war eine Kultur in Pakistan, Indien, es war eine Kultur in China mit dem Yangtze River das sind verschiedene Flusskulturen gewesen, die im 3. Jahrtausend vor Christus und dann im 2. Enorm wichtig waren. Das hat sich über hunderte von Jahren auch nicht geändert. Und dieser Mann war an einem der Nabelpunkte der Menschheitsgeschichte, war er der mächtigste Mann faktisch. Und natürlich hat er das toll gefunden, Josef. Aber er hat auch seine Träume nie vergessen. Der Vater hat die Träume nie vergessen und Josef hat die Träume nie vergessen. Und dann kommen die 7 fetten Jahre, in der Zeit ist er längst verheiratet, der Pharao hat ihm seine Braut ausgesucht und das war eine hochstehende Familie, kam aus dem Tempelbereich und er war dadurch dann verheiratet mit Leuten, die echt upper class waren und er hatte Einfluss und er kriegt die Kinder Manasse und Ephraim. Und dann sind die 7 fetten Jahre vorbei und die 2 Jahre, die praktisch die mageren Jahre fangen an und das haut sich sofort durch in Kanaan. Auch die Hungersnot war praktisch so, dass auch Kanaan davon erfasst war. Und als Josef 39 Jahre alt ist, kommt Israel nach Ägypten. Also da kommt die ganze Familie rüber. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie lange hat das alles gedauert? Die Träume mit 17, mit 30 der Aufstieg, 13 Jahre lang Leidensweg. Und wenn man sich die 13 Jahre anguckt, was Josef erlebt, das ist ein Hammer nach dem anderen. Aber interessanterweise war der immer wie eine Katze, die auf ihre Füße fällt. Du kannst ihn schmeißen, immer noch weiter runterschmeißen. Er war zuerst Sklave, das ist schon schlimm genug, dann war er Sklave und Gefangener, also Sklave und Schwerverbrecher. Er fiel immer weiter runter und immer, wie wenn du eine Katze nimmst und wegschmeißt, die fällt immer auf die Füße. Und der Refrain bei dem Weg nach unten ist der gewesen, in Kapitel 39, Vers 1, Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharaos Kämmerer und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Hört ihr das? Wer war Potiphar, der Oberste der Leibwache? Das ist wörtlich im Hebräischen der Oberste der Schlechter. Das heißt, das sind Elitesoldaten, wenn es zum Kampf kommt, die metzeln alles nieder. Und das war der Chef davon. Das war eine Schule, Leute. Als unser Sohn Daniel aus Pakistan nach Deutschland kam, hat er 9 Monate Militärdienst gemacht. Und er hat gesagt, das war eine direkte sozusagen Enkulturation. Da ist er, als einer, der Pakistan dann kannte, nach Deutschland gekommen, hat gemerkt, wie hier der Hase lief. 9 Monate Bundeswehr. Und hat manche Geschichten erzählen können. Und das war ein bisschen rau. Das, was Josef erlebt hat, war viel rauer. Aber dann, Gott lässt es alles zu und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Das hat der Mann gemerkt. Die Neuanschaffung aus vom Sklavenmarkt. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde, der setzte ihn über sein Haus. Und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen, und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte. Und ihr merkt, zwar schmeißt sozusagen die Brüder schmeißen ihn in die Grube und dann verkaufen ihn als Sklave, und im Leid ist Gott immer dabei. Und das Verrückte geschieht, dass er Sklave ist, was er nicht will, aber Gott ist mit ihm. Dass er dann, weil die Frau von Potiphar ihn verführen will und er sagt, ich kann solch eine Sünde gegen Gott nicht machen, wenn er das gemacht hätte, er hätte sich mit der Frau verbünden können, sie hätten den Ehemann umbringen können und er wäre Chef geworden. Das wäre ein Krimi. Aber das wäre nicht die Bibel und das wäre nicht der Weg Gottes. Das heißt, weil er fromm war und weil er gläubig war und weil Gott mit ihm war und weil er an Gott festhielt, erlebte er einerseits, dass er im Leid ein Stück weit erhöht wird, aber dann auch boom, voll runter. Und wenn man sich überlegt, wenn der Oberste der Schlechter denkt, du hättest versucht, seine Frau zu verführen, was macht er eigentlich? Ja? Der hat schon so viele Menschen auf dem Gewissen, aber er macht es nicht. Und er schmeißt ihn in das Gefängnis, weil er ein ganz hoher Beamter in Ägypten war, der Oberste der Schlechter. Das heißt, der Mann war Pharao ganz, ganz nahe. Der war zuständig für die persönliche Sicherheit des mächtigsten Mannes von Ägypten. Und das Gefängnis, in das er dann so einen Mann befördert, war natürlich auch verbunden mit dem ganzen Haus vom Pharao. Das heißt, hier bereitet Gott schon vor, dass Josef im Gefängnis diese 2 Leute, den Mundschenk und den Bäcker. Und wenn du einen König töten willst, dann kannst du ihn vergiften mit einem Getränk oder du kannst ihn vergiften mit dem Essen. Deswegen sind diese obersten Bäcker, der oberste Bäcker und der oberste Mundschenk sind auch genau, das ist alles eine Gruppe, das ist ein Clan, sind die engsten Vertrauten von Pharao. Josef lernt die alle kennen. Die beiden lernt er kennen im Gefängnis und deutet ihre Träume, aber vorher erstmal eben hat er sie ein bisschen beobachten können. Das heißt, ohne dass er es weiß, schult Gott ihn. Längst kennt er die Sprache, längst kennt er die Sitten, er weiß alles. Er ist vorbereitet, ohne es zu wissen, dass er nicht nur Herr seiner eigenen Familie wird, sondern er wird Herr von Ägypten. Gott rettet Israel durch Josef, das war von Anfang an der Plan. Und Gott zeigt Josef in Träumen, du wirst Herr deiner Familie sein. Josefs Träume erfüllen sich auf dem Wege des Leidens. Also Gott ist immer dabei und er merkt es, sogar wenn er tiefer und tiefer geschmissen wird, dass der Herr bei ihm ist. Ne? Er landet im Gefängnis aufgrund von der falschen Anklage und Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er lag allda im Gefängnis, das ist Kapitel 39, Vers 20, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Also Josef hat eine dreifache Karriere gemacht. Die erste Karriere war bei Potiphar, dem obersten Schlächter Ägyptens. Die nächste Karriere war im Gefängnis. Und immer sozusagen kriegt er den Top-Posten nach dem Chef vom Ganzen. Und die dritte Karriere ist Pharao. Er kriegt den Top-Posten in Ägypten. Das heißt, Gott gibt ihm sozusagen seine Lehrjahre in Anführungsstrichen und Gott weiß genau, was er will und Gott schafft es auch. Und das, was Josef dazu beisteuert, ist, er bleibt immer in der Nähe Gottes. Gott bleibt in seiner Nähe und er bleibt in der Nähe Gottes. Er sündigt nicht mit der Frau von Potiphar. Er ist unschuldig und er kann auch sagen, ich bin unschuldig, ich bin zu Unrecht hier. Und so wird er als Unschuldiger aus dem Gefängnis rausgeholt und wird gemacht zum Vater für Pharao. Josef erleidet viel Böses, aber Gott überwaltet all das zum Heil. Wenn man liest, wie das sich dann wendet, die 7 fetten Jahre sind um. Der Pharao hat seine ganze Administration unter die Hand Josefs gegeben und Josef macht Pharao reich. Man merkt dann, wie ganz Ägyptenland verarmt und wie die am Schluss sich selber an den Pharao verkaufen. Dann entstehen neue Gesetze, dass der Pharao viel mehr kriegt, prozentual an Steuern und allem Möglichen, als vorher. Und dann kommen auch Jakobs Söhne nach Ägypten. Und die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, vor wem sie stehen. Die erkennen ihn nicht wieder. Und das ist natürlich easy. Weil die Mode in Ägypten war völlig anders als in Kanaan. Es bezog sich auf die Kleidung, das bezog sich auf den Haarschnitt und allem drum und dran. Und er war älter geworden, er war jetzt nicht 17. Er war in seinem besten Mannesalter, er war 30 plus, 37 plus 1, 38, 39 Jahre alt. Und natürlich hat er sich auch durch einen Dolmetscher mit ihnen unterhalten und er macht sie fertig. Er macht sie nach Strich und Faden fertig. Er lässt sie zappeln. Aber er wird sie am Ende retten. Also und bei der zweiten Reise, er bereitet praktisch die zweite Reise vor, weil er weiß, es dauert noch 7 Jahre, die kommen wieder. Die würden sonst verhungern. Und er fragt genau, lebt euer Vater? Das Wichtigste für ihn war, lebt der Vater noch? Ja, er lebt noch. Gott sei Dank. Dann fragt er, seid ihr alle? Nee, da ist noch einer. Der bohrt nach. Ja. Er fragt nach dem Vater, er fragt nach Benjamin. Das heißt, dieser Typ, der war ein genialer Manager und ein Planer. Ja. Der plante schon, was nahe kommt. Die kommen wieder. Und er erlebt auch, dass seine Träume sich erfüllen. Denn die fallen natürlich, weil er der Herr in Ägypten ist und sie sind am Verhungern, die fallen vor ihm nieder. Ja? Erster Traum, erste Erfüllung. Die werden nachher wieder vor ihm niederfallen. Und er wird sie nochmal manchmal hinschmeißen, sozusagen. Er wird sie einschüchtern. Das hat er natürlich auch genossen. Wir haben auch einen Mensch wie du und ich. Gib ihm Saures, ja. Und aber dann kommt Juda ins Spiel. Sie kommen das zweite Mal wieder. Und er hat gesagt, wenn ihr Benjamin nicht mitbringt, dann, ihr seid Kundschafter. Und die wussten genau, was man mit Kundschafter macht. Wenn Kundschafter eines feindlichen Landes kommen, um das Land auszuspionieren, das ist Hochverrat, das ist Todesstrafe. Und so hat er sie geschockt. Und deswegen waren sie sozusagen völlig klar. Als der Vater sagte, unser Brot geht alle, wir brauchen wieder was aus Ägypten, ich schicke euch wieder los. Da sagen die, wir gehen nur, wenn Benjamin mitkommt. Und mach ich nicht. Ich habe Rahel verloren. Von Rahel habe ich nur Josef und Benjamin. Ich habe Josef verloren. Ich will nicht auch noch Benjamin verlieren. Und der Vater stellt sich quer und es ist weniger und weniger zu essen. Und am Ende, gezwungen von der Hungersnot, muss der Klein beigeben, da erfüllt sich der Traum von Josef, dass auch die Sonne und der Mond sich vor ihm verneigen. Der Vater wird gezwungen durch die Hartnäckigkeit von Josef, dass er kein Korn gibt. Er muss Benjamin losschicken. Und dann hat Josef seine Trumpfkarte in der Hand und er steckt seinen Becher, lässt ihn stecken in den Sack von Josef. Und die sind zurück mit all dem Essen, sind auf dem Weg und er jagt seine Leute hinterher. Und jetzt kommt praktisch der Test. Haben sie sich geändert? Man muss sich das nicht vorstellen wie unsere Familie. Unsere Familien sind normalerweise ein Mann, eine Frau und die Kinder von Vater und Mutter. Und das war eine Patchwork-Familie. Die Familie war genau konstruiert nach den Müttern. Die Söhne hingen alle mit ihren Müttern zusammen. Die Leibmagd war die Leibmagd von Lea, die Leibmagd von Rahel. Das war durchstrukturiert. Es gab da eine Hierarchie. Und die Rahels Söhne waren verhasst, weil Jakob Rahel liebte und Lea nicht liebte, sondern hasste und auch die Leibmägde völlig unwichtig waren, war Rahel die Königin, aber die starb. Und dann sozusagen waren die Kinder, haben sich sozusagen gerecht gegenüber der fiesen Behandlung ihrer Mutter, dass sie dann die Rahels Söhne gehasst haben. Deswegen haben sie auch Josef umgebracht. Also in ihren Augen. Als Sklave verkauft, er ist tot. Und jetzt Benjamin, die Frage ist sozusagen, haben sie sich geändert? Hat sich da was gebessert? Und er erlebt das, er testet sie, er lässt sie wirklich zappeln und er jagt seine Leute hinterher und die sind total geschockt. Alle werden durchsucht und die Säcke und natürlich hat er seinen Leuten gesagt, bei Benjamin, das macht ihr als Letztes. Das war sozusagen der Höhepunkt der Dramatik. Und dann, als sie das aufmachen und finden den Becher, da sind die platt, die sind fertig, die sind völlig am Ende. Und Jakob hat ihn nur losgehen lassen, den Benjamin, weil Judah gesagt hat, mein Leben steht für sein Leben. Ich bin in Person das Pfand, du musst uns losschicken, wir verhungern alle, wir kommen alle um. Ich gebe mein Leben für Benjamin, wenn was passiert, ich bin verantwortlich. Und dann schließlich war Jakob weich und er schickt ihn los. Deswegen sagte ich, die Hauptgestalten in diesem Ganzen sind Josef und Judah. Und wenn man sich anguckt, wie der Judah vorkommt, da hast du die ganz komische Geschichte in 37, der Dramatik mit Josef wird verkauft, in 38 kommt eine Sache, die war innerfamiliär, was bei Judah passiert. Und die Quintessenz war, er hatte drei Söhne und die ersten beiden waren beide böse und Gott ließ sie sterben. Und er hätte eigentlich die Tama nach dem Tod des ersten dem zweiten geben müssen, hat er auch gemacht, aber als die ersten beiden starben, dachte er, die Frau ist ja gefährlich, ja, ich bin doch nicht blöd. Ich gebe doch diese Frau nicht noch dem dritten, dann habe ich gar keine Kinder mehr. Das ist ja, die sterben ja alle. Und dann merkt sie, dass der dritte Sohn alt genug ist für die Heirat, dass aber nichts passiert. Und sie verkleidet sich als Hure und platziert sich direkt vor Judah. Und er war inzwischen Witwer. Und er sieht die Hure, das hieß Kedisha, die Geheiligte, geheiligt für irgendeine Gottheit. Und im Dienste dieser Gottheit begeht sie Prostitution. Und Zwillinge sind das Ergebnis. Und nach drei Monaten folgende wird deutlich, die Frau ist schwanger. Und er sagt, bringt die her. Die hat Hurerei begangen, wir wollen sie verbrennen. Todesstrafe verbrennen. Und dann schickt das Pfand zu ihm und sagt, ich bin schwanger von dem Mann, dem das gehört. Und er merkt, das war ich. Und dann lässt er sie nicht töten. Er sagt, sie ist gerechter als ich. Der Judah kommt interessanterweise in dieser Geschichte der Toledot Jakobs zweimal vor, wo er sagt, ich bin schuldig. Das eine Mal hat er schon das Todesurteil gesprochen, dass die Tama treffen soll. Matthäus 1 kommt sie vor mit Peretz und Serach, den Söhnen Judas. Und die Linie Judas ist sozusagen hier ganz eigenartig und Gott wird diese Linie erwählen. In Matthäus 1 haben wir ein Geschlechtsregister von Abraham bis auf Josef und Jesus. Und der Name Jesu ist, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und weil Gott durch diesen einen Mann den Samen Abrahams, Isaaks, Jakobs und Judas die Welt retten wollte, hat es auch zugelassen, dass man das richtig gut sehen kann. Was für Typen von Abraham bis auf den Heiland der Welt führen. Und dann, als sie das zweite Mal kommen und die Dramatik da ist, dass Josef sagt, Benjamin ist jetzt mein, dieser ist mein Sklave, der hat meinen Becher gestohlen, das ist der Sklave, da tritt Juda nach vorne und sagt, als sie merken, der lässt uns frei und wir können da nach Jakob gehen, da sagt er dann, Kapitel 44, Vers 16, was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. An beiden Stellen, wo Juda auftaucht und redet, spricht er sich schuldig. Entweder sie ist gerechter als ich, oder er sagt hier, wir sind alle schuldig. Und Gott erwählt ihn. Gott erwählt Juda, den, der sich als Sünder bekennt und als Versager und Schuldigen. Er aber sprach, das sei ferne von mir, solches zu tun. Er sagt sozusagen, wir sind alle Sklaven, sagt Juda, und dann sagt Josef, das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Da trat Juda zu ihm und sprach, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn. Und dein Zorn entbrenne nicht über dein Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir haben einen Vater, der ist alt und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren und sein Bruder ist tot. Und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten, bring ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er ihn verließe, würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich muss mir sagen, er ist zerrissen und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt. Wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass dein Knecht hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Augenblick war? Leute. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr hat mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, kommt herab zu mir und säumet nicht. Und dann weinen alle. Josef fängt an zu weinen und küsst Benjamin und er küsst jeden Bruder und die sind alle platt und alle heulen. Die große sozusagen Versöhnung geschieht und dann schickt er sie und sie gehen nach Kanaan und sie sagen ihrem Vater alles, was Josef hier gerade gesagt hat. Und dann heißt es da, Vers 24 folgenden, Kapitel 45, damit entließ er seine Brüder und sie zogen hin und er sprach zu ihnen, zanket nicht auf dem Wege. So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündeten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Und sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Das waren Rohrkrepierer, ja. Die kommen und sagen, Josef lebt, er ist Herr über Ägypten. Und Jakob glaubt nicht ein Wort. Alle reden, er glaubt nichts, null. Wisst ihr, wo er geglaubt hat? An welcher Stelle? Da sagten sie ihm alle Worte Josef, die er zu ihm gesagt hatte, und als er die Wagen sah, es gibt ja Leute, die lieben Autos. Und das waren das damalige Gegenstück. Als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Jakob war tot gewesen. Er war lebendig tot. Die ganze Zeit, seitdem Josef gestorben war, war er in seinem Leben innerlich erstorben. Der Mann war erledigt. Das war ein gebrochener Mann. Sie wollten ihn trösten und er hat den Verlust seines Sohnes nie überwunden. Der Verlust von Josef, der Verlust von Rahel und dann der Verlust von Josef, das hat den Mann erledigt. Er war ein Fürst Gottes, er war erwählt, aber er war sozusagen vom Tisch. Und als Jakob die ägyptischen Wagen sah, natürlich war das erste Klasse. Da auf einmal begriff er, dass die Tatsache, dass Josef tot ist, eine Lüge war und dass seine Söhne jetzt die Wahrheit sagten. Und er wurde lebendig. Kapitel 46, Israel zog hin mit allem, was er hatte und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer dar dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob, er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Gott rettet Israel durch Josef. Er schickt ihm die Träume erfüllen sich auf dem Leidensweg und Gott überwaltet alles. Er überwaltet alles. Josef erleidet viel Böses, aber Gott überwaltet alles zum Heil. Und hier etabliert Gott im ersten Buch der Bibel ein Schema, dass der Erlöser und der Erretter durch Leiden zum Erretter wird. Apostelgeschichte 7 sagt das Stephanus. Und er verweist auf Josef und er verweist auf Mose. Moses Leidensweg brachte uns die Bücher Mose und das levitische Priestertum. Davids Leidensweg brachte uns die Psalmen und ein ewiges Königtum. Jesu Leidensweg brachte uns das Evangelium und ewiges Heil. Hier wird das Prinzip des Leidensweges, des Kreuzes verankert im ersten großen Werk der Heiligen Schrift, in 5 Büchern Mose und im ersten Buch. Und Gott wiederholt das immer und immer wieder. Anbetung unserem Herrn. Amen.